Hallo und herzlich willkommen zur 6. Ausgabe unseres ETCG Podcasts. Wir haben erneut ein Themenspecial für euch am Start mit dem etablierten Team, sage ich jetzt einfach mal. Zum einen der Hati.
Hi.
Der Peter.
Hi.
Meine Wenigkeit. Und dazu unser Special Guest der Woche, Klaus Kirchmeier aus Österreich.
Hallo.
Ja, ihr merkt schon, die Connection nach Österreich ist ein bisschen schlecht, aber kriegen wir trotzdem alles ganz locker über Skype hin. Das große Thema der Woche ist natürlich die YCS, die jetzt geradezu vor der Tür steht. Ganz kurz vorher gehen wir auf die News der Woche ein, die ironischerweise auch mit der YCS zu tun haben. Peter hat für euch im Forum ein bisschen nachgegraben. Peter, was sind die News der Woche?
Die News der Woche sind, dass die Voranmeldung für die YCS gestartet ist. Der gute PJ hat trotz seiner mangelnden Deutschkenntnisse einen Post auf ETCG verpasst, in dem er mitteilt, dass man sich jetzt für die YCS vormelden kann.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ganz ehrlich, gut, ich spiele jetzt nicht mit. Was ist denn genau der Vorteil des Voranmeldens?
Ja, definitiv Zeitersparnis für die Spieler und für die Organisatoren. Man meldet sich halt jetzt mit seinem Namen, seiner COSI-Adresse und so weiter und so fort an. Man muss dann an der Anmeldung nur noch seine Karte vorzeigen, Geld bezahlen, die Booster kassieren und los geht's.
Das ist dann vor allem für die Leute empfehlenswert, die vielleicht erst einen Zug haben, der etwas später ankommt.
Unter anderem.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einer guten Sache. Bin ich mal gespannt, wie das ankommen wird.
Das wird sich zeigen.
Ja. Okay, jetzt unser Thema der Woche ist, wie gesagt, YCS und zwar ganz speziell Vorbereitung. Jetzt, Claudia, du bist jemand, der ist dafür bekannt, dass er sich wirklich ausführlich auf ein Event vorbereitet. Gib doch mal so ein bisschen einen Einstieg, wie du das jetzt für Bochum gemacht hast oder noch machen wirst.
Naja, also hauptsächlich besteht meine Vorbereitung darin, dass ich mir die Events anschaue, die großen Events, die gespielt werden. Und mir da einfach einmal die Top-Decks raussuche, ja. Also die Decks, die gewonnen haben. Und mich frage halt, wieso haben die gewonnen, ja? Die müssen ja irgendwas haben.
Entweder, das heißt, konkret in unserem Fall sind es jetzt zum einen Toronto, dort hat X-Savers gewonnen.
Genau.
Und zum anderen noch die ETCG Pro Challenge. Dort hat Umut gewonnen. Das heißt, du erwartest jetzt viel Monarchen und viele X-Saver.
Genau. Und Gladys halt.
Weil die Vorrunden in Toronto gerockt haben.
Ja, also die sind halt, ist halt ein günstiges Deck, was recht gut ist derzeit.
Verstehe. Wie läuft das dann genau ab, wenn du da testest? Also nimmst du quasi zwei Decks und knallst die gegeneinander?
Ja, also einerseits kann man online testen, also mit dem, weiß nicht, ob jemand das kennt, das Yu-Gi-Oh! Virtual Desktop. Mhm. Das ist halt so ein Programm, wo man alle Decks erstellen kann und dann gegeneinander spielen kann, gegen irgendjemanden, der dasselbe Programm hat. Und ansonsten halt beim lokalen Turnier oder am Wochenende halt mit Freunden, also.
Ja. Wer sind da deine Testpartner?
Michel Grüner.
Ja.
Ja, und halt mein Nachbar, aber
Patrick kennt man Rieder, den?
Keine Ahnung.
Ach so, ja.
Nein, den kennt man sicher nicht, ja.
Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört. Aber der kommt nicht mit auf die Turniere.
Ja, doch, der Feni ist das, aber keine Ahnung, ob du den kennst.
Ich bestimmt schon mal gesehen.
Gesehen sicher.
jetzt ist eine der Fragen vielleicht, neben den großen Decks, die drei großen Decks, die du jetzt genannt hast, gibt es denn noch so Underground-Decks, die man auf der Rechnung hat? Da frage ich einfach mal in die Runde, vielleicht erstmal den Harty, der jetzt seine geliebten Gravekeeper auspacken kann.
Naja, gut. Ich habe letzte Woche mich mal mit dem Michel getroffen, ein bisschen gespielt. Er hat halt unter anderem Quick Draw Dandy Warrior Decks am Start gehabt. Und Gravekeeper hilft da schon relativ viel, gerade gegen Trümmerdrache und lauter so Geschichten, aber wirklich effektiv sind die Grabwächter da halt nicht. Also wir haben ein Deck gesehen auf der Standalone Challenge, wo ein Gravekeeper, ich glaube, Tops war, Top 8.
Ja.
Und das hat mit Royal Tribute gespielt, also auch relativ interessanter Ansatz. Und das Problem ist, du brauchst es eben auf der Starthand, um da irgendwie groß was machen zu können.
Verstehe. Ist das dann ein Deck, das quasi von Topf der Großzügigkeit, nicht Großzügigkeit,
Gegensätzlichkeit.
genau, danke, profitiert, dass du dann sagst, du verbesserst den Startdraw und kannst an die Schlüsselkarte kommen?
Das wäre durchaus möglich, aber das Deck hat, glaube ich, gar keine Töpfe gespielt. Deswegen hat es mich verwirrt, dass es so gut lief. Aber ich denke, wenn man da zwei, drei Töpfe spielt, wenn man das Geld dafür hat,
Ja.
und auf Royal Tribute mit drei Necro Valley und drei Commandant, die Necro Valley suchen, das könnte schon gut gehen.
Klingt interessant. Gibt es noch ein anderes Deck, was du noch auf der Rechnung hast, wo du sagst, es könnte irgendwie was reißen?
Ich persönlich?
Ja.
Puh. Naja gut, irgendwas Kreatives halt auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, inwieweit die Kreativität geht, aber ich denke, so Decks mit speziellen Burner-Sides könnten vielleicht wieder groß werden.
Das stimmt. Also man haben jetzt schon einige gesagt, dass Burner wieder besser wird, aber hat man jetzt noch nicht so gesehen bisher. Mal schauen. Gehen wir einfach mal weiter an Peter.
Ja, also ich denke mal, genauso wie Hati, dass Quick Draw sich wieder zurückmelden wird nach der Flaute der letzten Turniere. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Flambell-Decks mit dem Kern auf Hund, Magier und wieder Aufleben für schnelle Synchros, dass da irgendwie was gerissen werden kann. Eventuell noch ein bisschen mit dem Hamster. Ein Kollege von mir, der bei Standalone ist, der spielt das Deck auch. Es macht einen sehr soliden Eindruck. Könnte also was werden. Burner würde ich jetzt eher nicht auf der Rechnung haben. Finde ich immer noch zu anfällig.
Ja gut, das Flamwell, das wird jetzt auch durch den Level 3 Tuner, durch den Flamwell Archer auch relativ gut, weil dann
richtig
auch Black Rose da ist.
Und ja, vor allem mit Black Rose auf 3 kann man da richtig schön Action machen. Durch Wiederaufleben kann man relativ schnell das Feld wieder aufbauen, also könnten ein paar lustige Ansätze bei rauskommen.
Was hältst du denn von den ganzen Decks, Claudio?
Ja, also Flamewell Deck klingt irgendwie so nach der Nachfolger vom Cat Synchro Deck, ja. Was vom Prinzip her das gleiche ist, ja. Nur dass er halt keine Airbellums und Cat spielt, sondern die ganzen Flamewell Sachen. Und weiß nicht, ich glaube Gravekeeper ohne Port of Duality kann man sowieso, glaube ich, wegschmeißen, ja. Weil es einfach, keine Ahnung.
Ja, der Faktor Geld im Spiel wird immer wichtiger, sagst du quasi. Oder jetzt
Konstanz,
nur
Konstanz, es geht um Konstanz, ja. Dass du konstant gute Hände hast, damit du konstant gewinnen kannst, ja.
Ja. Okay, na dann kommen wir doch mal zur Vorbereitung zurück. Du hast dann, was hat sich denn jetzt für dich am besten herausgestellt und wie ist das Ganze geschehen? Also wie hast du dann gemerkt, welches Deck für dich jetzt am besten ist? Oder welche Decks?
Also am Anfang habe ich begonnen, sowieso Decks einmal selber zu bauen für die neue Bandlist, weil am Anfang hat man ja kein Turnier, nach dem man sich richten kann.
Ja.
Also da habe ich zum Beispiel so Salben-Decks probiert, ja. Das Problem war dann immer, dass man nicht auf gute 40 Karten kommt, sondern immer nur so 30 gute Karten hat, ja. Und Karten, die halt nicht so laufen. Und also derzeit teste ich halt sehr viel Infernity.
Ja.
Weil wenn du die Combo hast, hast du ja gewonnen, ja. Das Problem ist nur, dass man die Combo extrem schwer jetzt hat, ja. Weil man da immer den 1000 Ace Dragon dafür braucht, dass man auf drei Barrieren kommt in einem Zug.
Heißt es, dass man das Deck jetzt mehr mit Stall spielt, um sich mehr Zeit zu kaufen, oder versucht man irgendwie noch schneller ranzukommen und irgendwie Speed-Elemente einzubauen?
Nein, es gibt einfach nur den Switch von OTK auf Control. Das heißt, man gewinnt nicht mehr, weil man den Gegner in dem einen Zug umgebracht hat, sondern man gewinnt, weil man in den einen Zug eine Synchro-Armee mit drei Barrier hat und dann weitergibt. Also Turn 2 und Turn 3 halt frühestens. Also es gibt keinen Turn 1 Kill mehr, das schwächt es schon enorm.
Ein Deck wird schlechter, weil es einen Turn später erst gewinnt.
Nein, weil es halt nicht, weil es halt anfälliger ist, ja. Alles, was langsamer ist, ist anfälliger. So Combo-Decks halt, ja.
Ja, ich verstehe schon. Jetzt sprechen wir gerade anfällig, das bringt uns vielleicht auf eine andere Karte, die momentan mehr oder weniger aufsteigt in der Beliebtheitsskala. Das ist die Warnung, die ernste Warnung. Das ist auch so eine Karte, die es jetzt wieder schafft, den gegnerischen Gameplan zu durchkreuzen. Was sagst du zu der? Ist das eine Karte, die in Bochum so richtig den Durchbruch feiern und überall gespielt werden wird?
Ja, man muss halt anschauen, was sie tut in dem Format, ja. Also nachdem Heavy Storm jetzt weg ist, gibt's eigentlich nur mal die Cold Wave, die tötet nichts, und die Tronade, die schickt nur zurück auf die Hand, ja. Das heißt, man kann eigentlich die Backrows vom Gegner, also wenn der sich da hinten versteckt hinter seinen ganzen Karten, dann kann man die nur mit Black Rose oder Hunley oder so zerstören, also mit irgendwelchen Monstermassen zerstören, ja. Und genau gegen diese Karten, ja, hilft dir dann dieses Warning. Weil es einfach negiert für 2000 und basta. Und dann kannst du dich weiter verstecken.
Verstehe. Jetzt also, hat Michel in dem Podcast mit ihm andere Karten eingeworfen, die so richtig rocken könnten in dem Format. Da war jetzt beispielsweise Schlimmes Desaster dabei oder die Blackwing-Karte, die Delta Crow. Was siehst du denn noch für Karten, die in Bochum jetzt wirklich so einen Auftritt feiern könnten und plötzlich irgendwie richtig was umdrehen in dem Format?
Puh, das ist eine gute Frage. Also Effektweiler, weil, also man hat das auch schon in Toronto gesehen, also der Sieger, der Lazaro, hat auch einen gespielt. Und das ist halt ganz genau die Karte, die das verhindert, dass wenn der Gegner Tornade oder Cold Wave macht oder Traps dann, dass alles von dir flöten geht sozusagen. Ja? Weil wenn der Black Rose kommt und du spielst, du brauchst diesen Black Rose, um das Spiel noch irgendwie umzureißen, und dann habe ich den Effektweiler auf der Hand und negieren dir einfach, dann hast du verloren, ja. Oder zum Beispiel die Naturredex, die haben da dieses eine Monster, wo man keine Zauber- und Fallenkarten mehr aktivieren kann, ja. Ja. Wenn du den hast und ich spiele den Effektweiler drauf, dann ist das nur mein 2000er Monster für das Rest des Spiels, ja. Dann habe ich plötzlich von einem Zug auf den anderen deine Combo zerstört und du hast verloren. Das heißt, ich glaube, dass Effektweiler eine der Top-Karten wird, ja, weil es einfach gegen alles gut ist, ja, im Side-Deck.
Ja, auch wenn teilweise im Main. Ja, auch wenn man quasi erstmal minus 1 macht, wenn man ihn abwirft, weil man das dann wieder ausgleichen kann.
Ja, man wird ihn nur dann aktivieren, ja, wenn man ihn braucht.
Ja, natürlich, das ist die Idee, ja.
Das ist sowas wie eine Safety Crow, ja, du bist tot, nein, ich habe Crow.
Ja, und
du bist tot, nein, ich habe Wähler, ja. So ungefähr ist das.
Wähler halt auch noch ein Tuner. Also man kann jederzeit einfach Normal sammeln und dann Synchro rausbringen. Also ist schon sehr, sehr gute Karte.
Ja. Also allgemein wäre jetzt auch meine Frage an dich gewesen, Harti. Rechnest du mit super vielen Fragen zu der Karte?
Ach, Also zu der Karte gibt's eigentlich grundsätzlich nur zu wissen, dass sie keine Effekte negieren kann, die sich erst im Friedhof aktivieren. Also wenn du es jetzt auf einen Sangan spielst und der kaputt geht, dann bringt der Effekt Wähler relativ wenig. Ansonsten glaube ich nicht, dass die Karte großartig Probleme hervorrufen könnte.
Gibt's andere Karten, wo du sagst, da sehe ich jetzt echt ja Stress für die Judges?
Also Stress für die Judges eigentlich immer nur dann, wenn der LADD rauskommt. Also liegt, weil der 1000 Rulings hat, aber naja, also aktuell werden jetzt nicht so viele Sachen gespielt. Das Einzige, was eventuell häufiger für Appeals sorgen könnte, ist die Situation Raikou gegen Fulhelm-Ritter. Wenn der Raikou halt den Fulhelm-Ritter zerstört und der Fulhelm-Ritter ihn im Kampf, dann kann er sich ja selbst wiederholen. Das wissen halt viele Judges nicht.
Ja, okay, das ist ja schon mal ein guter Tipp. Das weiß ich auch nicht, wenn es am Feature-Match-Tisch passiert. Jetzt weiß ich dann quasi Bescheid.
Oder dass man keinen Pachi ausspielen kann, wenn King Tiger Wang Hu im Feld liegt oder schon ausspielt, sondern dann stirbt er, ja?
Das habe ich auch gehört, ja. Ja. Es gibt böse Cheater, die sowas machen.
Es gibt einfach einen Haufen Leute, die einfach nur spielen und nicht an die Regeln denken während dem Spielen. Ja? Das muss jetzt nicht absichtlich gewesen
das
sein.
Das ist richtig, ja. Also gerade in dem Feature-Match muss ich wirklich zugeben, ich habe das Gefühl gehabt, die Augen von den beiden Spielern sind überall hingegangen, aber nicht unbedingt auf die eigene Hand oder aufs eigene Feld, sondern die sind so nervös teilweise in der Area. Gut, Vittorio jetzt ein bisschen weniger, der hatte schon einige Male hinter sich, aber auch er stand da ein bisschen unter Druck auf der EM. Und dann schaust du, steht da jemand hinter dem Gegner, der irgendwie was machen will oder dem irgendwie helfen will und so und versuchst rauszufinden, ob deine Hand auf dem Screen oben sichtbar ist und lauter so Sachen. Er ist der Hammer. Die machen sich um die wildesten Sachen Gedanken, aber dann teilweise gar nicht mehr ums Spiel, das eigentlich vor ihnen abläuft. Ja, was können wir abschließend zu Bochum noch sagen? Was ist deine Einschätzung, Peter? Wie viele Leute kommen?
Oh, wie gesagt, ich schätze mal so zwischen 600 und 1000.
Okay, na, das ist eine weite Range, die du da angibst.
Ja, es ist aber zu früh, das jetzt genauer zu kristallisieren, was da jetzt kommen wird.
Ja. Und was glaubst du denn, Claudio? Ich meine, du warst jetzt ein paar Mal in Amerika.
Naja, okay, in Amerika ist das Ganze populärer, ja. Und wenn du da in einer populären Stadt bist, dann kommen einfach menschliche Massen, ja. Also so viele Leute hast du noch nie auf einem Jugi-Turnier gesehen, ja. Aber ich glaube, dass Bochum schon eins der größten Turniere wird, also. Also ich rechne schon mit mindestens 600, ja. Also nicht größer, also. 1000 ist schon gefährlich, oder? So 600 bis 800 klingt schon.
Du hast ja auch sehr viel Kontakt zu Leuten in den USA. Weißt du irgendwie von denen, ob die auf das Event kommen oder sagen
also ich weiß, dass ein Kanadier mindestens kommt, ja. Dieser Julian Wong, der ist eh nicht so schlecht. Also der kommt, aber so von anderen, also es hat sich bei mir keiner angekündigt, der so gesagt hat, ich komme, wo kann ich übernachten oder so. Also glaube ich einmal, dass zu der ersten nicht so viele kommen werden, ja. Weil derzeit einfach die Preise teurer sind, weil der Dollar so hoch ist, ja.
Ah, okay. Ja. Interessant, interessant. So, ja, Hati, was meinst du nochmal?
Naja.
Teilnehmerzahlenmäßig?
Also ich rechne auch mit ungefähr 900 Spielern. Also es können durchaus mehr werden. Wenn es wesentlich weniger sind, ist naja gut. Haben es halt viele nicht mitbekommen, aber ich denke 900 sollte für das erste Event schon ganz ganz realistische Zahl sein.
Was ist, wenn 1800 kommen, schaffen wir das mit dem Judge-Team?
Es ist auf jeden Fall groß genug, dass wir das schaffen, ja.
Sehr gut. Kann uns eigentlich nichts passieren.
Ich glaube nicht, dass ihr das schafft, aber was ich so mitkriege, ist,
nicht.
Wenn viele Leute da sind, ja, sind deswegen nicht mehr Judges da, sondern es sind weniger Judges, die mehr laufen müssen, ja. Und dadurch, also es geht schon, ja, aber die Qualität der Judges sinkt immer mehr, weil sie immer mehr belastet werden, ja. Und zwar bis zum Äußersten.
Wenn du wüsstest, wie viele Judges wir haben, dann würdest du das nicht sagen.
Ja, okay, ich rechne mal nicht mit 200.
Also, ja, aber wir haben mehr als 50.
Ja, das ist einmal ein guter Anfang. Ja. 50 wäre schon richtig viel. Die aber halt nicht aufs Main Event aufgeteilt sind, sondern auf dem gesamten Floor, ja.
Das und heißt, die haben Endflaggen auf den Armen.
Das heißt, wenn im Main Event 1800 Leute spielen, ja, dann werden im Main Event keine 50 Judges sein.
Das ist richtig. Im Main Event sind auch generell keine 50. Aber ja, egal.
So, okay, Achtung. Jungs. Habt ihr noch was zu Bochum? Nein.
Doch, ich wünsche Ihnen viel Spaß, der hinkommt. Und ich hoffe, dass so viele kommen wie möglich.
Sehr gut, sehr gut. Wie kommst du hin, Claudio, mit dem Fliegst?
Ich flieg, komm Freitag in der Früh an und gehe Montag in der Nacht wieder.
Da bist du ja bestens vorbereitet. Bochum kann ich das Bermuda-Dreieck empfehlen. Sehr tolle Gegend. Aber bevor wir jetzt zum nicht jugendfreien Teil des Podcasts übergehen, der dann nicht gestreamt werden wird, sage ich damit einfach mal vielen Dank und auf Wiederhören. Das Team dieser Woche sagt jetzt Tschüss und wir hören uns bald wieder. Ciao.
Ciao. Ciao.
Adios.